Bevor ich euch verrate, um welches Thema es heute geht, möchte ich euch was aus dem Originaltext dieses Liedes zitieren. Also Hänschen geht weg, ja, das in die weite Welt, das haben wir ja schon verstanden. Und dann gibt es da aber noch mehr Text, weil das Kind kommt irgendwann zurück. Und dann heißt es dort: Doch nun ist's kein Hänschen mehr, nein, ein großer Hans ist er. Schwarz gebrannt, Stirn und Hand, wird er wohl erkannt? Eins, zwei, drei gehen vorbei, wissen nicht, wer das wohl sei. Schwester spricht, welch Gesicht kennt den Bruder nicht? Wer von euch weiß jetzt, worum es heute in der Predigt geht? Dass du weißt das ja. Das fast, nein, nicht ganz. Josef, ja, okay. Sehr gut. Das Thema heute heißt Gottes edles Aschenputtel. Gottes edles Aschenputtel. Ich werde da nachher vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Lasst euch mal drauf ein. Also unser Predigtext für heute, auch nach Perikopenreihe, steht in 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Also wer mitlesen möchte, jetzt ist die Zeit, die Bibeln rauszuholen. 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Dort lesen wir: Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so böse an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als er sie das sagen ließen, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ich habe für diesen Predigtext habe ich drei Überschriften mit jeweils einer Unterüberschrift gewählt. Die erste Überschrift lautet Brüche, die zum Segen werden. Brüche, die zum Segen werden. Und die Unterüberschrift ist die Geschichte Josefs. Das zweite ist Edelmut. Edelmut. Und die Unterüberschrift ist Quellendiskussion. Das klingt mathematisch, aber ist es nicht. Und die dritte Überschrift: Es geht über unsere Person hinaus. Es geht über unsere Person hinaus. Und die Unterüberschrift ist: Gott gedachte es gut zu machen. Also Brüche, die zum Segen werden. Die meisten von euch werden sicherlich die Geschichte von Josef kennen, aber ich will auf Nummer sicher gehen und nochmal ganz kurz umreißen, was ist eigentlich passiert? Was ist dieser Situation, von der wir ja gerade gelesen haben, was ist der vorausgegangen? Jakob hat 12 Söhne, Josef einer davon. Er war wahrscheinlich so ungefähr 17 Jahre alt, vielleicht etwas älter, als sich etwas ereignete. Und das, was sich da ereignet hat, das hatte was mit Feindseligkeit und mit Bosheit seiner Geschwister zu tun. Feindseligkeit und Bosheit seiner Brüder. Es gab nämlich von seinen Brüdern einen mörderischen Plan. Eigentlich war gedacht, dass Josef, der Vater hat ihn geschickt, sollte nach seinen Brüdern auf dem Feld sehen und dem Vater berichten, wie es ihnen geht. So fing das Ganze an. Und dann lesen wir, und ich will das ruhig nochmal, damit wir einen Eindruck bekommen, was da passiert ist. 1. Mose 37, Vers 18 bis 20 lesen. 1. Mose 37, Vers 18 bis 20. Also, Josef ist auf dem Weg zum Feld. Als sie, also die Brüder, ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander: Seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach: Wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Das klingt irgendwie nach einem gestörten geschwisterlichen Verhältnis. Und zwar massiv. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich will noch mal kurz darauf hinausgehen, was danach passiert ist. Was passiert ist, sie haben ihn schon in die Zisterne geworfen, also so ein Regenauffangbecken, aber nicht tot. Sie haben ihn nicht umgebracht. Sie haben sich aber darauf gesetzt und haben erstmal eine Brotzeit gehalten, haben also erstmal zusammen gegessen und haben dann beraten, was wir wohl tun wollen mit unserem Bruder. Und sie sind dann zu dem Ergebnis gekommen, weil das gerade sich anbot. Es zog gerade eine Karawane Ismaeliter vorbei und dann haben sie gesagt, das ist die Idee. Wir verkaufen unseren Bruder. Wir gewinnen noch etwas Geld dabei. Wir verkaufen unseren Bruder. Dann tauchen wir sein Gewand, sein hübsches, schönes Gewand in Blut und halten das unserem Vater hin. Das ist übrigens, ich finde das total spannend, wie das läuft, dass sie nicht sagen, unser Bruder ist von einem Tier gerissen worden. Sie haben das hier zwar vor, das ist so das, was anklingt, aber sie sagen es nicht ihrem Vater, sondern sie halten ihm bloß das Gewand hin und sagen im Grunde zu dem Vater nichts anderes als: Bewerte das selber. Schau, was du draus machst, schau, wie du das interpretierst, was das für dich bedeutet. Das ist ein System und das ist eine Strategie des Teufels, wenn wir mal an Adam und Eva denken, ja, dass die Schlange sowas in Frage stellt und einfach so augenscheinlich Räume öffnet. Es sieht so aus, als ob der Satan Räume öffnet, ja? Also Spielraum lässt für etwas. Aber der Spielraum ist eigentlich gar nicht da. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Also sie logen ihren Vater an, sie verkauften Josef nach Ägypten und in Ägypten wird er dann an Potiphar verkauft, den Kämmerer des Pharaos. Soweit die Geschichte bis dahin. Dieser Bruch, diese Situation, dieses komische, also dieser Hass, dieser geschwisterliche Hass, wo kommt der her? Und das ist wirklich in der Psychologie, wird das immer wieder versucht aufzuarbeiten und natürlich auch aus reiner Neugier. Ja? Wir wollen immer gerne wissen, ach, das ist ja schlimm. Wie kommt das denn? Wo kommt das denn her? Und was war der Grund? Wer war also schuld an diesem Hass, an diesem Neid der Brüder? Und da lesen wir nochmal eine Stelle, und zwar ein paar Verse zuvor, als das, was wir gerade gelesen haben. 1. Mose 37, Vers 3 bis 4. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen erstaunlich. 1. Mose 37, Vers 3 bis 4. Dort steht: Israel aber hatte Josef, also Jakob, ja, hatte aber Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen, den sie nachher in Blut getaucht haben. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. So hat es angefangen. Mit der Liebe des Vaters hat es angefangen. Und sie hassten ihn und sie wollten ihn nicht mal mehr grüßen. Das ist aber noch nicht alles, dann geht es noch weiter. Wir lesen Vers 5 bis 8. Und jetzt bekommt auch dieses: Du Träumer, was willst du mit deinen Träumen? Jetzt bekommt das langsam Gestalt und wir verstehen das. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Rede. Es kommt nachher sogar noch ein Traum von ihm, wo er im Grunde sogar sagt, dass nicht nur seine Brüder, sondern sogar seine Eltern sich vor ihm verneigen. Ja, also so bildhaft. Eine Sache, die in der damaligen Kultur, es war unmöglich. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ja? Also der Vater war das Oberhaupt und der Vater war derjenige, vor dem sich zu verneigen war. Und danach der Erstgeborene. Danach der Erstgeborene. Das war Ruben. Aber Josef, das nicht. Jetzt haben wir also den Grund, jetzt wissen wir, wo der Hass herkommt, aber so richtig voran bringt uns das nicht. Aber was wir verstehen, ist, dass aus diesem Bruch heraus, aus dem, was da kaputt gegangen ist, aus diesen schwierigen Zeiten, daraus entsteht etwas. Daraus entsteht etwas. Wir kennen die Geschichte, wie es dann nachher weitergeht mit Josef bei Potiphar, dass er Karriere macht als Sklave. Er macht Karriere als Sklave. Aber trotzdem bleibt dieser Schmerz, trotzdem bleibt dieses Verlorensein, dieses Verratenwerden von den eigenen Geschwistern. Und das ist ein Bruch und das ist hart. Und das, was mir so aufgefallen ist, was mir so aufgegangen ist, ist, mein Eindruck ist, dass Gott hier etwas zugelassen hat, was dafür sorgt, dass Josef geschliffen wird. Josef wird geschliffen. Durch ganz schwierige Zeiten. Durch ganz schwierige Zeiten. Und das ist unangenehm. Das ist total unangenehm. Das ist schmerzhaft. Aber was Gott auch tut, ist, Gott positioniert ihn zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er positioniert ihn zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gott macht Josef fähig dazu, Gott Ehre zu geben. Gott macht Josef fähig dazu, Gott die Ehre zu geben. Und hier entdecken wir dann auch, wie sich das dann alles entwickelt, was wir dann hier auch lesen, also wie reif Josef da ist, was er hier vom Stapel lässt. Ja? Da entdecken wir auch eine Entwicklung bei Josef, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass das dieser Schliff war, den er bekommen hat. Denn diese Entwicklung bei Josef ist, während er in diesen Träumen, die er gesehen hat und die er ganz locker frei von der Seele weg gegen alle gesellschaftliche Konvention und gegen allen Respekt und gegen auch alle Vorsicht, mit solchen Informationen umzugehen, das ist wirklich eine Situation, die uns auch in unserem täglichen Christsein auffordert, ja? Nicht jede Erkenntnis, nicht alles, was wir von Gott haben, muss sofort und gleich ausgesprochen werden. Es ist eine Frage des Timings. Es ist wirklich eine Frage des Timings. Also da haben wir auch eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung ist Josef zu dem Zeitpunkt nicht nachgekommen. Er hat etwas empfangen und er hat sofort, zack, das ausgesprochen und hat gesagt, guckt mal, was passieren wird. Guckt mal, was passieren wird. Kein Fingerspitzengefühl. Ich habe den Eindruck, er sucht nach seiner eigenen Ehre. Ja? Er sucht nach der Bestätigung dessen, was sein Vater ihm schon im Grunde mitgibt. Dass er sagt, ich habe besondere Liebe vom Vater, das haben alle gemerkt, das war der Anfang von dem Hass der Geschwister. Und dass er sagt, so, und jetzt kommen auch noch Träume dazu. Gott stellt sich dazu. Das ist Gottes Plan. Es ist nicht nur, dass unser Vater mich besonders lieb hat, sondern Gott hat mich besonders lieb. Ihr werdet alle im Staub liegen vor mir. Nicht besonders viel Fingerspitzengefühl. Und das wandelt sich. Ja? Während er seine eigene Ehre sucht, als er das kommuniziert, sucht er hier gereift, geschliffen, geschnitten die Ehre Gottes und sagt, ich nicht. Gott. Und das merken wir auch in diesem Prozess, in dieser Geschichte, wo er von zu Hause weg ist und wo er in der Fremde ist, wie das an ihm arbeitet und wie er wirklich diese Beziehung zu Gott pflegt und wie er in dieser Beziehung reifer wird und wirklich Gott die Ehre gibt. Der zweite Punkt, Edelmut. Das ist also ein Wort, was meine liebe Frau ausgegraben hat zu diesem Text, die Edelmut, der Edelmut von Josef in dieser Situation, in diesem Predigttext, den wir vorhin gehört haben. Und meine Unterüberschrift, Quellendiskussion. Ich habe über dieses Wort nachgedacht, Edelmut. Und ja, dieses Verhalten, was wir da bei Josef erkennen, das sieht großzügig aus und das sieht edelmütig aus. Großzügiges, edelmütiges Verhalten, ja, wie er seinen Geschwistern begegnet. Und jetzt kommt wieder etwas deutsche Literatur dazu. Mir ist etwas eingefallen, ein Vers, wo ich gedacht habe, oh, das ist interessant, da lohnt es sich drüber nachzudenken. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wer weiß, woher das ist? Goethe? Okay, wer kennt den Titel des Gedichts? Also Goethe habe ich auch noch hingekriegt, aber den Titel des Gedichts, da musste ich gucken. Nee, Titel des Gedichts ist Das Göttliche. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das lohnt sich. Da müssen wir nochmal nachgucken, was da noch so steht. Ich lese euch mal die erste Strophe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Das klingt kompatibel, oder? Also wenn wir das hören und wenn wir dann diese Situation uns angucken, wie Josef auf seine Brüder reagiert hat, nach all dem, was wir jetzt verstanden haben und wo wir sagen, boah, was hat der für eine schwierige Familiensituation? Da sagen wir, boah, das könnte passen. Dieses Gedicht geht aber noch weiter. Ich werde euch jetzt nicht das komplette Gedicht zitieren, aber zwei Strophen finde ich bemerkenswert, die ich mitgeben will. Strophe 7. Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Und Strophe 8. Er, der Mensch, allein darf den Guten lohnen, den Bösen strafen, heilen und retten, alles Irrende, Schweifende nützlich verbinden. Was für ein kapitaler Irrtum. Was für ein kapitaler Irrtum. Ohne Quelle. Ohne Quelle alles kraftlos. Ohne Quelle alles saftlos. Echte Vergebung, so wie wir das hier erleben, wo Josef sagt, ich vergeb euch. Echte Vergebung für uns erstmal, für das, was wir falsch gemacht haben, kommt von Gott. Echte Vergebung kommt von Gott. Und die Kraft, unsere Kraft zur Vergebung für unseren Nächsten, unsere Kraft zur Vergebung unserem Nächsten gegenüber, kommt von Gott. Auch die kommt von Gott. Und deswegen wollen wir nicht, so wie Goethe in seinem Gedicht, das Göttliche verehren, das greift zu kurz, sondern wir wollen, wie Josef, Gott die Ehre geben. Wir wollen Gott verehren. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich will aber noch mal einen Schritt zurück machen. Und das ist eine Sache, die hat mich echt gepackt. Und zwar in unserem Predigttext, also 1. Mose Kapitel 50, da lesen wir, lasst mich noch mal kurz schauen. Vers 19. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Da hatte ich dran zu knabbern. Da habe ich gebissen, habe gesagt, was meint er damit? Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Mein erster Impuls war, die haben ja Angst vor dem Gericht. Die haben ja Angst davor, dass Josef jetzt, wo der Vater tot ist, sagt, jetzt brauche ich auf keinen mehr Rücksicht nehmen. Auf meinen Vater, der mich geliebt hat. Jetzt kann ich Gericht walten lassen. Da habe ich gedacht, ist das so dieses, bin ich denn an Gottes Stelle? Heißt das, bin ich denn derjenige, der euch richtet? Ich bin ja nicht Gott, Gott wird euch richten. Habe ich überlegt, das könnte es sein. Aber ich glaube, es ist was anderes. Wir lesen an anderen Stellen in der Bibel von Gottes Furcht. Und das ist so eine Sache, die uns am Anfang vielleicht, wenn wir so junge Christen sind, dann schreckt uns das vielleicht ein bisschen ab und sagen, wir wollen doch keine Angst vor Gott haben. Was ist denn damit gemeint? Was ist mit Gottesfurcht gemeint? Und dann kommen wir nach und nach, kommen wir dahinter und verstehen und erkennen, Gottesfurcht, das hat nichts mit Angst zu tun, sondern es hat was damit zu tun, Gott respektieren, Gott anerkennen, Gott ehren. Und zwar in einer persönlichen Beziehung. Gott respektieren, Gott anerkennen, Gott ehren in einer persönlichen Beziehung. Und das ist es, was Josef hier sagt. Josef sagt hier, wo er sagt, bin ich denn an Gottes Stelle? Josef sagt, ich will diese Ehre nicht. Fürchtet euch nicht, also ehrt nicht mich, anerkennt nicht mich. Ich bin nicht an Gottes Stelle, Gott ist es. Und die Lösung dafür, die finden wir sogar direkt in unserem Text, den Schlüssel dafür, für diese Erkenntnis. Wir lesen nämlich in Vers 17, dem zweiten Teil, dort steht, das ist leicht versteckt, ja, zweiter Teil, dort steht, die Brüder sagen das, so vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da bezeichnen sie sich also, das, beziehungsweise das ist das, was der Vater ja gesagt hat, als Knechte des Gottes. Und in Vers 18b, wo sie dann persönlich auf Josef zugehen und ihn ansprechen, sagen sie, siehe, wir sind deine Knechte. Seht ihr den Wechsel? Also erst sagt er, der Vater sagt den Knechten deines Gottes, da gehört die Ehre hin. Und jetzt machen sie sich so klein, dass sie sagen, nee, wir akzeptieren sogar dich so. Wir respektieren dich so. Wir sind deine Knechte. Und da reagiert Josef drauf und sagt, nee, so ist es nicht gedacht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Der dritte Teil jetzt, es geht über unsere Person hinaus. Gott gedachte es gut zu machen. Was hat das nun mit uns zu tun, hier heute? Ich glaube, der erste Punkt, wo wir vielleicht drüber nachdenken sollten, und vorhin habt ihr vielleicht, als ihr das so gehört habt, wart ihr vielleicht dann auf einmal ganz froh, als es schnell um andere Themen ging, das Thema Brüche, das Thema Schmerzen, das Thema Schnitte, das, was Josef passiert ist. Da lege ich jetzt mal den Finger in die Wunde. Wo sind deine Brüche? Wo sind deine Schmerzen? Wo ist in deinem Leben eine Situation, wo du sagst, wie kann Gott das wollen, was hier gerade in meinem Leben passiert? Und manchmal erleben wir es wie Josef, der in der Zisterne sitzt, um uns herum Dunkelheit. Um uns herum Dunkelheit. Und wir denken, das Einzige, was auf uns noch wartet, ist der Tod. Ich weiß nicht, wie das damals war, ob die Damen, ich vermute, dass sie da so ein Holzding draufgelegt haben. Das heißt, wenn er nicht ohnmächtig geworden ist, als sie ihn da reingeworfen haben, hat er das gehört, was sie beraten haben, und hat er das gehört, worüber sie gesprochen haben. Und ich denke, ihm war klar, oder das ist seine Erwartungshaltung gewesen, alles, was auf mich noch wartet, ist der Tod. Und so geht es uns manchmal auch. Und wisst ihr, es geht eigentlich um die Perspektive darüber hinaus. Denn die Frage ist, was ist Gottes Plan mit mir? Was ist Gottes Plan mit dir? Hier haben wir zum Glück die komplette Geschichte. Fantastisch, was da für ein Plan bei rausgekommen ist. Was für eine Situation. Also ich meine, ich habe am Anfang auch noch gedacht, na, der hat vielleicht noch mehrere Stufen gehabt. Nee, der ist direkt von dieser Karawane verkauft worden in das Haus des Kämmerers des Pharaos. Also quasi, wenn man das mit heute vergleicht, der Diener von Herrn Schäuble. Ja? So, um das mal zu vergleichen. Das ist das, was passiert. Was ist Gottes Plan mit dir? Was wir erkennen ist, dass Josef seine Beziehung zum Herrn nicht aufgegeben hat. Josef hat seine Beziehung zum Herrn nicht aufgegeben. Und der Herr, der stand zu ihm. Der Herr hat ihn getragen. Und manchmal ist das sogar so, dass wir von einem Bruch in den anderen hineingehen. Also für Josef war das auch nicht so, ich sag mal, so eine geradlinige Karriere. Ja? Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie das ist. Josef, ja, Sklave und dann Aufstieg. Und dann tut er was? Er tut das Richtige. Die Frau von seinem Herrn will ihm an die Wäsche. Und er sagt, nee, das ist nicht richtig, das mache ich nicht. Du kannst mir zwar Befehle erteilen, aber das ist falsch, das ist nicht richtig. Er tut das Richtige und unsere Erwartungshaltung als Mensch ist, wenn wir das Richtige tun, werden wir dafür belohnt. Gerade von Gott, oder? Das ist doch unsere Erwartungshaltung. Unsere Erwartungshaltung ist doch, dass wir sagen, wenn wir vor Gott das Richtige tun, es steht sogar in seinem Wort, ja? Wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, dann stellt er sich zu uns, dann bekennt er sich zu uns. Das lief aber mal so richtig schief, hier in dieser konkreten Situation. Er tut das Richtige und das Ergebnis ist, zack, er landet im Gefängnis. Gekränkte Eitelkeit der Frau. Die Frau sagt, boah, der ist mir an die Wäsche gegangen. Und schon landet er im Gefängnis, obwohl dieses Vertrauensverhältnis eigentlich zwischen Potiphar und zwischen Josef schon sehr stark war. Aber das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Er landet im Gefängnis. Und wenn wir dann vielleicht auch nochmal auf, es geht noch weiter, es gibt nicht nur diesen kleinen Bruch in unserem kleinen Leben, von einem Bruch in den nächsten Bruch vielleicht, sondern wenn wir auf Josefs Perspektive schauen, was in dem Text hier steht, ja, der zweite Teil von Vers 20. Gott gedacht, es gut zu machen, okay, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu halten. Ich finde das stark, dass Josef über seine eigene Person hinausguckt, dass er sagt, ich bin hier bloß Werkzeug. Also dass der Plan von Gott ist gewesen, dass unser Volk überlebt. Diese 70, 75 Leute, die jetzt noch über sind, dass die diese Hungersnot nicht mit dem Tod beenden, sondern dass sie geschützt werden. Deswegen stehe und sitze ich hier. Das ist Mittel zum Zweck. Meine Position, die Tatsache, wo ich jetzt gerade bin, ist Mittel zum Zweck. Und ich richte mich auf Gott aus und frage ihn, wozu. Und dann sagen wir, dann hören wir das und dann sagen wir, naja, was Josef nicht wusste, ist das, wie sich das dann nachher entwickelt hat. Was war denn das Ergebnis davon, dass das Volk Israel in Ägypten ein Zuhause gefunden hat? Der Machthaber wechselt, der neue Pharao weiß nicht mehr, was vorher war, und er sagt, guck mal, das Volk Israel, bessere Sklaven kann man sich nicht wünschen. Er versklavt das ganze Volk. Mit der Perspektive ist man dann immer noch so auf dem Punkt, dass man sagt, das habe ich aber, das ist gut, wie Gott das gemacht hat. Das ist gut, wie Gott das gemacht hat. Da fehlt uns dann der Weitblick. Also wenn wir das überlegen, Israels Sklavenvolk unter dem Pharao. Von einem Bruch in den anderen Bruch, auch über unsere eigene Person und über die zeitliche Perspektive hinaus. Wie ist das nun gewesen? Was haben so die großen Vorbilder in der Bibel, was haben die anders gemacht und wie sind die mit ihrer Situation besser klargekommen? Wie ist es mit Mose? Wie ist es mit einem Daniel? Wie ist es mit einem Petrus auf dem Wasser? Und wie war das im Leben von Josef selbst? Auf Gott, den Herrn fokussiert. Auf Gott, den Herrn fokussiert. Das war in seinem Blick. Darauf hat er sich ausgerichtet. Bei all den Brüchen, bei all den Schmerzen, bei all dem, was wir vielleicht an dem großen gesamten Bild noch nicht so sehen und noch nicht so verstanden haben. Das ist das, was ich euch mitgeben will, euch, die ihr mit Christus schon geht. Das ist ein lebenslanger Prozess, das hört nicht auf. Ja? Also das ist, wir müssen uns da immer wieder neu ausrichten. Und das sehen wir auch bei diesen Vorbildern in der Bibel, dass immer wieder eine Ausrichtung auf den Herrn stattgefunden hat und immer wieder geguckt wurde, da bist du, dort will ich hingehen. Nun gibt es ja vielleicht hier in diesem Raum auch noch jemanden oder Leute, die Gott, den Herrn, noch nicht kennen in persönlicher Beziehung. Was ist die Perspektive über dich selbst hinaus für dich? Stell dir die Frage, was ist, wenn er existiert? Was ist, wenn er existiert? Was ist, wenn dieses Edelmutsgedicht von Goethe wirklich nur eine Beschreibung dessen ist, was ein Schatten ist? Aber wir wollen nicht hinter dem Schatten hinterherlaufen, sondern hinter dem, der den Schatten wirft. Was ist, wenn wirklich ewiges Leben existiert, wenn es wirklich ewiges Leben gibt, allein durch Christus? Frag dich selbst, wodurch erhältst du gerade Schliff von Gott? Wodurch erhältst du gerade Schliff von Gott? Und dieser Leitsatz, der dort auftaucht, also Gott gedachte es gut zu machen. Super, Gott gedachte es gut zu machen. Was für ein toller Satz. Natürlich auch in unserem Leben, ja? Aschenputtel, ja? Also Voraussetzung gleich null, ja? Asche auf ihrem Haupt. Geschlafen neben dem Ofen in der Asche. Keine Chance. Gott gedachte es, hier mit Josef gut zu machen, in der Zisterne, dem Tod geweiht. Gott gedachte es gut zu machen, natürlich auch in unserem persönlichen Leben. Aber wenn wir, ich will das mal als Bild sehen, ja, stellt euch vor, dass ihr vor einem riesengroßen Gemälde steht und ihr steht wirklich so dicht mit der Nase kurz vor dem Öl, ja, vor dem Ölgemälde. Und ihr schaut auf euer Detail. Und das ist euer Leben. Ihr schaut auf euer Leben und ihr sagt, guck mal, Gott hat das gut gemacht. Gott gedacht es gut zu machen in meinem persönlichen Leben. Er nimmt die Brüche und er verwandelt daraus. Er tut etwas daraus. Er qualifiziert mich. Er bringt mich vielleicht auch zur Buße. Ja? Er bringt mich dazu, umzukehren. Er bringt mich dazu, loszulassen. Das ist so dieses kleine Detail. Und dann, was dann gut ist, ist, wenn wir sagen, so, und jetzt einfach mal 2, 3, 4, 5 Schritte zurückgehen. Und wenn wir das machen, wenn wir von diesem Detail, von unserem eigenen Leben einmal weggehen, ein paar Schritte zurück, dann erkennen wir den Kern von Gott gedachtes gut zu machen. Den großen Plan von Anfang an. Und das ist Christus selbst. Das ist Christus selbst. Dass er durch Christus Versöhnung schafft mit ihm. Gott gedachte von Anfang an es gut zu machen. Gott gedachte von Anfang an es gut zu machen. Und dazu möchte ich euch einladen, das zu reflektieren, darüber nachzudenken, wie ist es in diesem kleinen Detail, wie ist es bei mir persönlich. Vielleicht auch herzugehen und zu sagen, bis jetzt ist mir das noch gar nicht bewusst gewesen, wer das eigentlich ist, der dort mich hält und mich trägt und der mich auch über Schmerzen hinwegträgt und über Leid hinwegträgt. Und dann auch mal die Schritte zurückzugehen und zu sagen, wie ist eigentlich das große Ganze? Gott gedacht, es gut zu machen. Amen.